Menschen aus der Region. Der Sonntagstalk auf Radio 1.
Bevor man verstehen kann, was Juliane Kuhnlein aus Mittwitz-Neuendorf und ihre Familie in den letzten Jahren durchgemacht haben, müssen wir an den Anfang zurück. Zu einem ganz gewöhnlichen Tag, der zu einem Schicksalstag wurde und alles verändert hat. Ende Juni 2020. Juliane, du warst 29 Jahre alt, glücklich schwanger mit eurer Tochter, hast mit eurem kleinen Sohn einen schönen Spaziergang in der Natur gemacht und zu Hause die Entdeckung, dass da eine kleine Zecke sich festgebissen hat. Das Tierchen wurde entfernt und damit war erstmal alles okay.
Am Anfang habe ich gar nichts gemerkt, weil ich ja auch schwanger war und gedacht habe, dass das vielleicht daher kommt, weil ich mich so K.O. gefühlt habe. Und ich habe auch noch auf der Arbeit geguckt, dass ich vom Mutterschutz möglichst viel wegbekomme. Und deshalb war ich auch kaputt. Habe ich halt gedacht, dass es viel daran liegt. Und dann bin ich eines Morgens aufgewacht und habe mich total K.O. gefühlt. Einfach wie erschlagen. Und das hat sich dann so sehr verschlimmert, dass ich dann kurz vor Mittag Tobi angerufen habe und gesagt habe, dass ich nicht allein mal klarkomme.
Das hat sich ja dann ganz schnell extrem verschlimmert, oder?
Ja, im Laufe des Tages habe ich mich dann ins Bett gelegt, weil ich so K.O. war. Und von daher habe ich eigentlich gar nicht so gemerkt, dass ich meine Extremitäten und meinen Kopf nicht mehr so gut bewegen konnte. Das habe ich dann eigentlich erst gemerkt, als wir dann in der Nacht im Krankenhaus sind und ich zum Auto laufen musste. Und dann hatte ich auch, als ich in der Klinik war, habe ich versucht, einen Kaugummi zu schlucken. Den hatte ich davor noch genommen. Und dann soll ich den Mund aufmachen, dass sie mich untersuchen. Und dann habe ich ihn geschluckt und dabei habe ich mich so sehr verschluckt. Das waren dann schon die ersten Symptome.
So nach und nach sind eigentlich sämtliche Körperfunktionen irgendwie dann ausgefallen, oder?
Ja, genau.
Wie schnell hat man dann gewusst, geahnt, dass das eine FSME-Infektion sein könnte?
Also das war nicht so ganz einfach diagnostizierbar. Also den tatsächlichen Befund, den gab es eigentlich so erst 14 Tage später. Das heißt, man hat, weil die Liquoruntersuchung, also die Untersuchung des Rückenmarks, die dann relativ schnell vollzogen wurde, die war uneindeutig.
Und war da der Zustand schon lebensbedrohlich, sage ich jetzt mal?
Der Zustand war relativ zügig lebensbedrohlich. Also dass erste Probleme mit der Atmung eben aufgetaucht sind.
Jetzt war da ein Kind im Bauch dieser jungen Frau, ein kleines Mädchen, das eigentlich da auch noch eine Weile hätte bleiben sollen. Euer Kind musste dann geholt werden, viel zu früh eigentlich. Dich, Juliane, musste man in ein künstliches Koma versetzen. Wie viel hast du von dieser ganzen Akut-Chaos-Situation überhaupt noch mitbekommen vorher?
Ich habe nur noch die eine Stelle im Kopf, wo ich auf der Liege gelegen habe und man mich voller Eile durch den Gang geschoben hat und ich eine Maske aufs Gesicht gedrückt bekommen habe. Und dann habe ich mich gar nicht wehren können. Da habe ich schon gemerkt, dass nichts mehr geht. Aber ansonsten weiß ich gar nichts mehr.
Es sind immer diese zwei Perspektiven. Da ist der kranke Mensch, dem gerade irgendwie alles davon schwimmt und wo einfach nichts mehr geht. Und dann ist da der Papa.
Ja, also die gleiche Situation nochmal zu beschreiben. Also ich war noch bei ihr im Krankenhaus, in dem Fall war das im Klinikum Bayreuth. Und es ging ihr dann so schlecht, dass sie sich an allem ständig verschluckt hat. Sie konnten nicht mehr richtig sehen. Wir konnten auch überhaupt nicht mehr kommunizieren. Und auf Heimweg eigentlich hat man mich schon mehr oder weniger kontaktiert dann wieder und hat gesagt, also wir müssen intubieren und gleichzeitig aber halt dann eben per Notsektion dann das Kind eben dann holen. Also es ging dann Schlag auf Schlag. Ganz, ganz, ganz extreme Situation. Man funktioniert tatsächlich an der Stelle bloß noch. Man muss, es geht nicht anders in so einer Situation, jedwede Emotion irgendwie versuchen auszuschalten und zu funktionieren. In der Hoffnung, die man ja doch hat, dass es wieder gut wird, auch wenn alle Zeichen in was anderes zeigen, halt trotzdem alles tut, dass es wieder aufwärts gehen kann oder dass eben passieren kann, was möglich ist.
Ja, ein Tag, der wie jeder andere begann und der zum Ausgangspunkt eines sehr, sehr langen, unfassbar schweren Weges wurde. Wie dramatisch die Situation tatsächlich schon kurze Zeit später war, das hören wir gleich. Du Tobias Kuhnlein hat es uns ja gerade schon ein bisschen geschildert, die extreme Ausnahmesituation, die durch die FSME-Infektion seiner Frau entstanden ist, binnen weniger Stunden. Tobias, da waren zwei Kinder, ein kleiner Junge und ein in der Akutsituation viel zu früh geborenes Baby, deine Frau ins künstliche Koma versetzt und du hast gesagt, man funktioniert dann einfach nur noch. Und ihr hattet ja zu der Zeit auch keine Ahnung, was das für ein unfassbar langer Weg werden würde.
Ja, das stimmt natürlich. Also zunächst war ich noch, wie soll ich denn sagen, trotz allen Schocks doch relativ zuversichtlich, dass sich relativ schnell die Situation auch wieder verbessert. Es war zwar ohnehin erstmal fürchterlich, dass niemand genau gewusst hat, was ist mit der Kleinen. Hat die Kleine eventuell auch irgendwo latent eine Erkrankung, die sie dann auch eben schädigt im Nervensystem, die ja im Inkubator dann lag, eben dann auch 30. Woche, also 30 plus 3. Sehr, sehr schlimm auch ausgesehen. Alles blau, 1000 Zugänge, alles eingebunden, beatmet. Und gleichzeitig mir aber auch niemand was sagen konnte zur Juliane. Was jetzt ist, wie es weitergeht, ob sie überhaupt noch lebt, selbst das war noch nicht mal klar. Jeder hat quasi dann mich darauf vorbereitet, vom Pflege über einen Seelsorger, über einen Arzt, über eine Krankenschwester und so weiter, dass es sehr, sehr schlecht ausschaut und dann, ob ich überhaupt noch mal hin will zur Juliane. Und das war wirklich schlimm. Da bist du in kürzester Zeit in eine extremste Situation gekommen, wo wirklich alles, dein ganzes Leben im Prinzip dann vor dem Scherbenhaufen steht. Wir hatten das Haus gekauft, wir hatten uns beide beruflich entwickelt. Ich hatte Elternzeit für die Lorena dann eben beantragt, wo wir zum ersten Mal in unserem ganzen Leben überhaupt mal als Familie was genießen wollten. Und da, wo es jetzt mal drauf angekommen wäre und was schön hätte werden können, da kam exakt dann das, dass man nicht mal weiß, ob die Frau überhaupt noch die nächsten Stunden überlebt und was mit dem Kind ist. Und daheim hatte ich ja gleichzeitig eben den Sohnemann, den Florentin, der ja extrem an seiner Mutter auch gehangen hat und man also sich in einer Situation wiederfindet, in der man wirklich alle Emotionen irgendwie ausblenden muss, dass man das überhaupt irgendwie halt schafft, alles so zu drehen, dass es gut weitergehen kann.
Dass dich das sehr berührt, Juliane, wenn er das auch nochmal schildert, ist mehr als nachvollziehbar. Ich würde dich gerne mal fragen, jetzt rückblickend 5,5 Jahre später, auf die gesamte Dauer betrachtet und auch die Zeit der ersten Therapie, des wieder ins Leben zurückkommens und dann auch irgendwann in Reha zu sein. Was war aus deiner Sicht rückblickend betrachtet die schwerste Phase? Kannst du das sagen?
Ich würde sagen, dass die Aufwachphase aus dem Koma eigentlich das härteste war. Bis ich realisiert habe, dass das alles nicht nur ein Traum ist und dass ich dann auch mich mitteilen konnte, wenn mir irgendwo was wehgetan hat, das war das härteste in der Zeit.
Weil du nach dem Wiederaufwachen aus dem Koma sozusagen auch erstmal dich gar nicht artikulieren konntest, oder?
Ja, genau. Komischerweise habe ich immer gedacht, ich rede ganz normal. Da hat mir mein Gehirn noch einen Streich gespielt. Wenn ich jetzt Videos höre von früher, dann kann ich mich selber nicht verstecken.
Ja, schlimme Vorstellung, ne, wenn man sich das überlegt, dass man denkt, die anderen müssen mich doch verstehen. Ich spreche doch. Aber die Außenwelt hat dich halt nicht verstanden, weil du erstmal wieder reden lernen musstest sozusagen. Als ich mich mit deiner ganzen Geschichte jetzt nochmal befasst habe, viele Zeitungsartikel gelesen habe, mir Videos angeschaut habe, die es gibt über deine lange Zeit in der Reha, habe ich mich echt gefragt, wie schafft man das, in so einer krassen Situation mit so einer Prognose überhaupt noch Lebenswillen zu haben?
Also den Lebensmut in dem Sinne habe ich nie verloren. Ich habe nur in manchen Situationen gedacht, ob es nicht vielleicht leichter gewesen wäre, für die anderen, wenn ich jetzt nicht mehr da wäre.
Aber du selber hast für dich immer entschieden und gewusst, du willst weiterkämpfen.
Ja, für die Kinder.
Als Mama, ne? Puh. Dass das natürlich die Motivation ist, als Mama da zu bleiben, egal was einem passiert ist, kann wahrscheinlich jeder, der Kinder hat, nachvollziehen. Du bist der Papa, Tobias, und du hast jetzt auch eine verdammt schwere Last zu tragen, musst dich um alles kümmern, hast diese Verantwortung ganz bewusst übernommen. Aber ich glaube, es wäre auch nur allzu menschlich, dass du auch manchmal sagst, ich kann nicht mehr.
Ja, das ist tatsächlich so. Also man funktioniert natürlich zunächst mal. Mit dem Zeitverlauf, der dann vergangen ist, nach 2 Jahren in etwa, hat man dann gemerkt, es verlassen einen die Kräfte. Und auch wenn man den inneren Willen und den inneren Drive hatte und auch die Wertevorstellungen hatte und überhaupt das ganze Leben darauf ausgerichtet hat, das nach vorne zu bringen mit aller Kraft, die man hat, kommt man doch irgendwann an den Punkt, an dem er dann einfach ohne Kraft dasteht und wo auch dann irgendwann keine Medikamente mehr helfen. Letztendlich ist es so, dass man sich dann irgendwie wieder zusammenrauft, vielleicht nochmal die Dosis erhöht und dann einfach weitermacht für die Kinder, für die Situation und um vielleicht zu schaffen, die ganze Situation auf einen Status zu bekommen, an dem sich's ein Stück weit auch dann selber trägt und man sich selber vielleicht wieder ein bisschen rausnehmen kann, um weitermachen zu können.
Ohne Hilfe von außen hätten es Juliane und Tobias aber nicht schaffen können, schon alleine aus finanzieller Sicht. Die Belastungen sind und waren in jeder Hinsicht enorm, ganz besonders in den Anfangsmonaten. Darüber gleich mehr in der nächsten halben Stunde.
Hörenswertes von Menschen aus der Region. Der Talk bei Radio 1.
FSME. Juliane Kuhnlein aus Mittwitz-Neuendorf ist durch einen Zeckenbiss vor 5,5 Jahren nicht nur an einer Gehirnentzündung erkrankt, sondern auch an einer Rückenmarksentzündung. Sprechen, Atmung, Bewegung, alles außer Gefecht. Wochenlang hing Juliane an Schläuchen und Geräten, im künstlichen Koma, insgesamt über 8 Monate Krankenhaus. Zu Hause ist seither intensive medizinische Betreuung nötig. Das ganze Haus der Kuhnleins musste umgebaut werden, in Summe für 1,2 Millionen Euro. Und die plötzlich entstandenen finanziellen Herausforderungen haben Tobias Kuhnlein und die Familie natürlich zusätzlich extrem belastet. Ohne Hilfe von außen, Tobias, wäre es definitiv nicht zu schaffen gewesen. Wie schwer fällt es, sich das einzugestehen, dass man Hilfe braucht und dass man damit in die Öffentlichkeit gehen muss, was ihr ja damals getan habt?
Also wir sind beide so erzogen worden und haben auch unser Leben so gemeistert, dass wir eben unabhängig sind, eben ohne Hilfe von außen unsere Sachen bewältigen. Dafür haben wir viel in der Vergangenheit gemacht. Wir haben auch ja erst kürzlich ein Haus gekauft gehabt, also in dem Haus, in dem wir wohnen. Das hat man ja 3 Jahre vor der Erkrankung eigentlich erst ganz normal gekauft, wie man halt eben als junge Familie ein Haus kauft, auf 30 Jahre finanziert. Und auf einmal ist eben passiert, was passiert ist, dass neue Kosten hinzukamen und zwar in einer ungeahnten Größenordnung. Zum Beispiel die Pflege war nicht gleich als Intensivpflege aufgeschlüsselt, sodass ein normaler Pflegedienst zunächst mal eingesprungen ist stundenweise und stundenweise abgerechnet hat. Das waren 3 Stunden, 3,5 Stunden am Tag in etwa. Und das hat aber zu monatlichen Selbstbeteiligungen im hohen 4-stelligen und kleinen 5-stelligen Bereich geführt, die nicht erstattungsfähig waren. Nur mit dieser Pauschale von 1.995 Euro und der Rest irgendwie privat bezahlt werden muss. Die Kinderbetreuung, es war Corona, die Kinder konnten nicht in die Kinderkrippe bzw. in den Kindergarten gehen, weil nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen der Vulnerabilität von der Juliane. Die Kinder, wir hatten es versucht, in Florentin in den Kindergarten zu tun. Die Juliane hat natürlich sofort sich einen Virus vom Kindergarten dann geholt, der sie eigentlich wieder auf den alten Stand gebracht hat und der sie auch fast umgebracht hätte. Also das heißt, die Kinder konnten nicht im Kindergarten betreut werden. Wenn man dann Unterstützung braucht für die Kinderbetreuung, dann ist das etwas, was nicht erstattet wird in unserer versicherten Situation. Ein gesetzlich versicherter kriegt es bezahlt, wir nicht. Wir hatten in Summe 5-stellige Eigenbeteiligungen, was allein die Kinderbetreuung angeht. Auch Therapiegeräte. Wir haben Therapiegeräte gekauft, die man von niemandem erstattet bekommt, um die Juliane möglichst zu entwickeln auf einen Stand, der ihr möglichst viel Teilhabe ermöglicht. Also die Alternative wäre gewesen, Intensivpflege-WG, Scheidung, neu anfangen, kein Mensch baut irgendwas, kein Mensch braucht irgendwelche Spendengelder. Alles geht einfach ganz normal weiter, halt ohne die Juliane. Das wäre die Lösung gewesen, die die meisten Leute gewählt hätten und die mir auch empfohlen wurde von der, ich sage jetzt keine Namen, aber weil mit dieser Philosophie und diesem Gedanken, dieses eben nicht so zu machen, waren wir dann von jetzt auf gleich zwingend eben auf externe Hilfe angewiesen.
Und die hat es Gott sei Dank in hohem Maß gegeben, wenn wahrscheinlich auch nicht in ausreichendem Maß, aber zumindest war die Hilfsbereitschaft in der Region quer durch alle möglichen Institutionen, Vereine, Banken, was weiß ich, wer da alles mitgeholfen hat.
Also, unglaublich. Ja, das ist also ein, ich möchte an der Stelle mich auch nochmal ganz, ganz explizit wirklich bei allen Menschen, die uns in dieser Situation geholfen haben, von ganzem Herzen bedanken. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Es war ein derartiges Glück, so viel Unterstützung zu erfahren, insbesondere eben in dieser ganz, ganz, ganz kritischen Zeit am Anfang. Wir hätten es anders nicht geschafft.
Mein Zuhause, meine Musik. Radio 1.
Ein kleiner Parasit hat das Leben von Juliane Kuhnlein aus Mittwitz-Neuendorf vor 5,5 Jahren fast beendet. Durch einen Zeckenbiss und die Folgen ist die heute 34-jährige Zweifachmutter und Diplom-Verwaltungswirtin schwerst behindert. Sie musste Monate im Krankenhaus verbringen. Endlich zu Hause hat die Familie lange suchen und bangen müssen, bis sich eine Reha-Klinik fand, die die schwere Form von Julianes Erkrankung behandeln konnte und wollte. Es folgte wieder fast 6 Monate lang eine sehr herausfordernde Zeit für Juliane. Täglich viele Aufgaben, um trotz extremer Handicaps wieder irgendwie ins Leben zurückzufinden. Juliane, die Reha war mehr als anstrengend, oder?
War volle Power. Ich habe einfach den ganzen Tag nur gearbeitet. Irgendwie war es den ganzen Tag gefühlt, dass ich am Sporteln war. So viel Sport habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gemacht.
Und du hast auch Fortschritte selbst erlebt, gespürt, Gott sei Dank hingekriegt? Oder gab es auch sehr viele Rückschläge?
Also Rückschläge gab es zum Glück keinen. Aber von Fortschritten würde ich jetzt nicht so sprechen. Ich habe mir viel mehr erhofft. Also es gab Verbesserungen. So im Allgemeinen bin ich weniger anfällig, glaube ich, für Erkrankungen. Im Allgemeinen habe ich mehr Kraft, glaube ich. Und auch sonst sehen die anderen eigentlich mehr Verbesserungen als ich selber. Es ist schwierig zu sagen.
Aber es war sicher eine Zeit, die trotzdem wichtig war, denke ich mal, die Reha. Es gibt Filme, die man sich anschauen kann, die die Klinik gemacht hat, die deinen Weg so ein bisschen begleitet haben. Es sind letztendlich natürlich auch ein bisschen Werbefilme für die Klinik, aber trotzdem sind sie sehr interessant und aufschlussreich. Und ich hatte so den Eindruck, Pfleger, Therapeuten, Ärzte, sogar der Therapiehund, den man auch in dem Film sieht, die waren schon ganz gut, oder?
Ja, die waren alle sehr nett. Aber das habe ich auch gebraucht. Die waren ja quasi meine Familien und Freunde zu Ersatz.
Wenn man dann nach der Reha, nach 6 Monaten intensivster Betreuung rund um die Uhr, nach Hause geht, wo es auch Betreuung gibt natürlich, aber in einem anderen Maß und so, fällt man dann erstmal in so ein Loch?
Nein.
Nein?
Nein.
Man ist glücklich.
Ja, auf jeden Fall.
Würdest du, Juliane, für dich sagen, dass du in irgendeiner Form wieder in einer Art Alltag angekommen bist? Und wenn ja, wie sieht denn dein Alltag aus? Oder ist trotzdem noch alles Ausnahmesituation?
Ich würde schon sagen, dass ich einen Alltag habe. Der geht eigentlich grundsätzlich immer mit Arbeiten los. Und dann kommt die Therapie. Und zurzeit auch ziemlich viel Hausaufgaben für Florentin. Leider mehr als mir lieb ist. Gerade dadurch jetzt schon eigentlich auch der Tag auch schon viel zu schnell wieder rum. Also eigentlich hat der Tag so wie früher zu wenig Stunden.
Ja, da hört man fast schon wieder so ein bisschen das Leistungsprinzip raus. Aber man hört auch, zu Hause sein ist ein ganz großes Glück. Keine Selbstverständlichkeit. Und man muss sagen, die Belastung für die ganze Familie Kuhnlein ist und bleibt natürlich enorm. Auch im Privatleben haben sich deshalb Veränderungen ergeben. In der nächsten Stunde hören wir unter anderem, wie es Juliane und Tobias heute geht, wie sie ihren Alltag managen und wie die Kinder mit der Situation leben.
Menschen aus der Region. Sonntags von 10 bis 12. Der Talk bei Radio 1.
Nahezu nichts ist mehr so, wie es mal war. In der Familie Kuhnlein aus Mittwitz-Neuendorf. 5,5 Jahre nach dem Zeckenbiss und der schweren FSME-Erkrankung von Juliane Kuhnlein hat sich das Leben komplett verändert. Das ganze Haus der Familie musste mit enormem finanziellen Aufwand umgebaut werden, damit Juliane auch weiterhin dort leben kann. Wie sieht der Alltag der vierköpfigen Familie heute aus? Wie antwortest du jetzt inzwischen, wenn dich jemand fragt, wie geht's dir, Juliane?
Mir geht's sehr gut. Wenn es mir jetzt so gut geht wie jetzt, wenn ich natürlich erkältet bin oder einen Infekt habe, geht's mir natürlich nicht gut. Aber sonst, wenn ich keinen habe, ist alles gut.
Okay. Warum arbeitest du wieder?
Damit mein Hirn wieder was zu tun hat.
Die Antworten sind einfach der Hammer. Damit das Hirn wieder was zu tun hat. Was sind die Einschränkungen, die dich am meisten ärgern?
dass ich mich nicht bewegen kann, wie ich es gerne würde.
Was geht denn? Also vielleicht, ich meine, ich sehe dich jetzt. Ich sehe, dass du einen Cappuccino in der Hand hältst, wo du aus dem Röhrchen draus trinken kannst. Du kannst mit mir reden. Du kannst deinen Kopf zumindest ein bisschen bewegen. Der muss aber, glaube ich, im Sitzen gestützt werden. Ne? Was geht und was geht nicht? Also du kannst natürlich nicht laufen. Das ist uns allen klar. Ne? Aber gibt es Dinge, die lange nicht gingen und die jetzt wieder funktionieren?
Ja, das Reden zum Beispiel, das ist das Hauptding. Und ansonsten mache ich sehr viel über mein Handy. Das kann ich inzwischen auch sehr gut bedienen. Von daher, da mache ich schon ganz viel damit.
Grundsätzlich würdest du sagen, du bist ein anderer Mensch geworden seit diesem schicksalsverändernden Tag?
Nein, würde ich nicht sagen. Also körperlich ja, aber sonst bin ich die Alte.
Was bist denn du für ein Mensch?
Das ist schwer, ne, das über sich selber zu sagen. Da müsste ich auch überlegen. Aber
ein Sturkopf.
Ja.
Der hat dich vielleicht gerettet, der Sturkopf. Der hat vielleicht auch einfach gesagt, mach weiter, Juliane.
Ja, definitiv.
Wenn ich in die Richtung mich drehe, zu dir, Tobias, dann ist dieses, bist du ein anderer Mensch geworden? Was hat sich seither verändert? Wahrscheinlich nochmal ein ganz anderes Thema, ne? Du hast uns vorhin schon mal so ein bisschen einen Einblick gegeben, hast gesagt, also ohne Medikamente und ohne, weiß ich, Therapie vielleicht auch, wäre es auch bei mir nicht gegangen oder würde es auch weiterhin nicht gehen. Bist du ein anderer Mensch geworden?
Ja, das würde ich schon sagen. Sowas macht schon was mit einem. Also nicht nur die Situation an sich, die wirklich extreme und auch wirklich essentielle und existenzielle Verantwortung, die man kontinuierlich dann auch trägt. Das ist das eine. Das andere ist aber eben auch die persönliche Situation, die man halt dann auch selber kommt und mit der man irgendwie umgehen muss und die einen auch nachhaltig verändert. Sowohl körperlich als auch was das Weltbild auch angeht. Und natürlich beginnt man auch, wenn man mit so einer Situation täglich konfrontiert ist, auch Kleinigkeiten anders wahrzunehmen. Zum Beispiel ist es ja für viele Menschen was ganz selbstverständlich ist, dass sie laufen können, dass sie essen können, dass sie was sehen können, dass sie was hören können, dass sie sprechen können, schlucken können, atmen können. Man wird dankbarer, man wird extrem viel dankbarer und man schaut ganz anders auf die Welt. Das würde ich mir natürlich auch wünschen von der Gesamtgesellschaft. Wir Deutschen sind eigentlich Weltmeister im Jammern. Bin auch beruflich viel in Europa rumgekommen, spreche mehrere Sprachen und habe Einblicke in viele andere Kulturen bekommen und ich kann sagen, wir Deutschen sind absoluter Weltmeister. Uns ist überhaupt nicht klar, was wir eigentlich alles haben. Also auch absolut betrachtet, jetzt nur körperlich betrachtet, sondern absolut. Und wir jammern viel zu sehr über das, was wir nicht haben oder nicht können und schätzen viel zu wenig wert, das, was wir eigentlich haben und was wir eigentlich können. Aber es hat mich auch in einer Form verändert, nämlich was ein bisschen so die Sicht aufs Leben angeht. Früher waren wir alle zwei, Juliane und ich, so geeicht, so nach dem Motto, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wir haben erstmal ganz lange konservativ erst alles aufgebaut, in der Hoffnung, dass man dann irgendwann auch bei Zeiten Kinder kriegt und dann vielleicht einmal nicht gar so alt ist, wenn man dann sein Leben genießen kann. Und mit solchen Erfahrungen kann man das dann auch zur Disposition stellen und vielleicht mal darüber nachdenken, an welchen Stellen man eigentlich dann sozusagen Glück empfinden sollte. Und da kommt man halt dann zu einer Weisheit, die landläufig mittlerweile bekannt ist, dass man das irgendwie, auch wenn es sehr, 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 sehr schwer fällt, oft aus der Situation eben die Kraft und das Glück schätzen muss oder schöpfen muss vielmehr. Weil wie schnell kann es gehen? Und das Beispiel jetzt bei der Juliane war doch recht eindrücklich. Mit 29 kann das Leben ein ganz anderes sein. Und all das, was man sich vorgenommen hat oder vielleicht erträumt hat oder gewünscht hat, kann mit einem Schlag dann eben weg sein. Und deswegen ist es, denke ich, schon wichtig, trotz allen Anspruchs zu versuchen und es zu schaffen, irgendwie doch irgendwie im Moment, und wenn es nur Kleinigkeiten sind, ein bisschen so die Lebensqualität eben auch sich vor Augen zu führen und wahrzunehmen, weil es uns absolut gesehen jetzt auf die ganze Welt bezogen eigentlich sehr gut geht.
Ja, und mich hat gerade auch so der Satz beeindruckt, dieser eine Satz, den du sagst, wenn man dich fragt, wie geht's dir? Und du sagst, mir geht's gut.
Mir geht's sehr gut.
Das ist toll. Es ist wirklich beeindruckend. Da kann man viel von lernen.
Ganz direkt, ganz persönlich. Menschen aus der Region bei Radio 1.
Eine dauerhaft schwere Erkrankung eines Familienmitgliedes verändert so vieles, bringt nicht nur emotionale Belastungen, sondern sie verändert auch die finanzielle und berufliche Situation. In vielen Dingen gerät man an Grenzen und das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Miteinander, auf eine Ehe. Juliane und Tobias Kuhnlein haben lernen müssen, mit der neuen Situation umzugehen und haben über die Jahre ihren Weg gefunden. Nicht mehr als Paar, aber als Team.
Ja, man hätte sich's anders gewünscht. Es ist, wie soll ich denn sagen, ich versuche es kurz zu fassen. Wir beide sind die ganze Situation überhaupt auch in unsere Ehe gestartet mit einem hohen Anspruch, auch füreinander da zu sein. Und das resultiert einfach auch von einem Selbstverständnis, von einem Werteverständnis, das man eigentlich auch verkörpert und lebt. Das Problem, was dazugekommen ist, ist die Lebenswirklichkeit und die Erkenntnis, dass man am Ende nicht beliebig viel Kraft hat, obwohl man sich das wünschen würde. Und die Situation war für alle Beteiligten und für mich sicherlich auch an vorderster Front, weil ich habe am Ende die Arbeit eben gemacht, Tag ein, Tag aus, und habe meine Frau in ganz, ganz vielen wirklich fürchterlichen Situationen erlebt, in denen man eigentlich als Paar, ich drücke das jetzt recht technisch aus, aber eigentlich sich nicht wiederfinden sollte. Vielleicht kann ich ein Beispiel bringen für andere Leute, die das damit vielleicht leichter verstehen. Ich war lange Jahre Feuerwehrmann und man konnte immer anderen helfen, es sei denn, man war selber betroffen, dann war man wie gelähmt. Also ist es mir gegangen. Ich weiß nicht, ob es Kollegen auch so geht, aber das ist eine ganz andere Welt. Es macht einen großen Unterschied, ob man wirklich im hinterletzten Detail die eigene Ehefrau pflegt und rettet, immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Und im Alltag Sachen machen muss, die einen wirklich zutiefst beeinflussen. Und zwar in einer Form, die nicht zuträglich ist, obwohl man sich's anders wünscht. Es macht was mit einem, ohne dass man das möchte. Und am Ende des Tages steht man da und ist wie gelähmt. Und ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich sie gerade gepflegt, ich will keine Details nennen, und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und ich war einfach nur noch wie gelähmt dagestanden und musste einfach erkennen, dass die Kräfte schwinden. Und wir hatten keine funktionierende Pflegesituation, es wäre niemand da gewesen. Ich habe, wie gesagt, dann eben angefangen mit Therapie und Medikamenten, um Zeit zu gewinnen. An dem Weg, da zerbricht man dann irgendwann auch. Und ich habe dann mit meiner Frau eben gesprochen, wie wir uns so aufstellen können für die Zukunft, dass ich irgendwie wieder gesund werden kann und wieder zu meinen Kräften kommen kann und vor allem auch eine Perspektive haben kann, dass man vielleicht im Leben doch noch in irgendeiner Form was hat, was einem ein bisschen eine Freude bereitet oder Perspektive gibt oder auch einem mal Kraft gibt. Weil es ist halt allzu schwer. Ich weiß, die Juliane, die hat mir das so gerne gegeben, auch gegenseitig sich ein bisschen Kraft, aber ich hatte halt niemanden, der mir Kraft gegeben hat. Und wie gesagt, auch wenn man das nicht möchte und wenn man sich selber dafür verurteilt, das nützt nichts. Am Ende des Tages ist man halt einfach auch nur ein Mensch, der nicht immer nur geben kann. Und dazu kam es halt dann, dass wir miteinander eben intensiv gesprochen haben, die Juliane und ich, und das war auch ein längerer Weg, das war nicht von jetzt auf gleich. Es war auch in Begleitung tatsächlich mit im Gespräch mit vielen anderen und auch meiner Therapeutin, dass wir Formen finden, wie wir zum einen zusammenhalten können als Familie, aber gleichzeitig irgendwelche Möglichkeiten finden, die einem wieder Kraft geben. Zumal es zwar schon so ist, dass die Juliane sich verbessert hat mit ganz viel Kraft und ganz viel Engagement, nicht letztendlich durch sie selbst auch und ihre eigene Kraft und ihren eigenen, wie sie so schön immer sagt, die Kopf, der war sehr hilfreich an der Stelle und der hat sie weit gebracht und aber am Ende ist es halt so, dass also es ist und bleibt einfach ein Intensivpflegefall und das hat konkrete Konsequenzen fürs tägliche Leben und es ist eine Situation, die halt eben nicht sich dahingehend verbessern kann, dass man hinreichend auch Kraft schöpfen kann im Alltag in der Situation. Und deswegen mussten wir halt dann quasi getreu dem Motto, besondere Situationen oder besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen, halt dann einfach handeln. Und so hat ja jeder für sich, sowohl die Juliane für sich, als auch ich für mich ja dann einen Weg gefunden, damit gut umzugehen.
Möchtest du da auch was dazu sagen? Ja? Das heißt, auch für dich war dann irgendwann klar, naja, ein klassisches Eheleben können wir nicht mehr führen. Also ist für dich auch, hast du deinen Frieden damit auch gefunden?
Ja, würde ich schon sagen. Da gibt es so diesen Film Freunde mit gewissen Vorzügen. Wir sind das Gleiche quasi, nur umgekehrt.
Ist der Satz richtig, wenn ich sage, du hast deinen Frieden damit oder ist es okay so?
Ja, ist es.
Und es ist wichtig, dass die Kinder nach wie vor beide Elternteile haben. Und so kann man sich trotzdem gegenseitig ergänzen im Sinne der Kids, dass die so normal als irgendwie möglich auch von beiden Elternteilen partizipieren können, trotz der herausfordernden Situation. Ja. Man macht sich's so gut als möglich dadurch auch gegenseitig leichter. Und vor allem partizipieren halt dann auch die Kinder und wir als Eltern am Ende auch.
Genau, die Kinder. Wie geht es Ihnen eigentlich mit der ganzen Situation? Das wird auch gleich noch ein Thema sein, hier im Sonntagstalk heute auf Radio 1.
Radio 1.
Wir haben jetzt schon viel gehört über die sehr, sehr aufreibenden und herausfordernden letzten 5 Jahre von Familie Kuhnlein in Mittwitz-Neuendorf. Die völlig neue Situation seit der schweren Erkrankung von Mutter Juliane, ihre Schwerbehinderung, die aus Folgen eines Zeckenbisses entstanden ist, bedeutet natürlich eine tiefgreifende Veränderung des Alltags. Auch für die jüngsten 2 Familienmitglieder, die Kids, Laurena und Florentin, 5 und 8 Jahre alt. Wie geht's denn den beiden? Sind es glückliche Kinder, habt ihr das Gefühl, oder kämpfen die auch? Sie leben ja auch mit einer Ausnahmesituation mit einer kranken Mama daheim.
Also für Laurena ist auf jeden Fall alles fein. Sie kennt sie nicht anders und ich weiß, die Mama ist halt krank. Die hat damit ihren Frieden auf jeden Fall gefunden. Bei Florentin bin ich mir nicht so ganz sicher, weil er hat erst gestern wieder gefragt, Mama, bist du eigentlich immer krank?
Das ist halt anders als bei den Freunden, ne? Und je älter die Kinder werden, desto mehr fällt es natürlich auch auf. Aber geht es ihnen im Großen und Ganzen gut? Habt ihr das Gefühl, es geht ihnen gut?
Ja, das ist schwer zu beantworten, aber am Ende kann ich sagen, den beiden geht's gut. Wir haben dafür auch wirklich viel getan. Die Laurena ist an sich wirklich ein totaler Sonnenschein, eine ganz große Kämpferin. Sie hat ja 70 Tage ihres Lebens gleich am Anfang schwer kämpfen müssen. Sie ist also super positiver, totaler Sonnenschein, entwickelt sich wirklich prächtig. Das haben auch alle Untersuchungen am Ende gezeigt. Sie war am Anfang von Behinderung bedroht, ganz offiziell als Status. Den konnte sie super schnell ablegen. Sie ist super dabei. Und für Florentin, der natürlich zu dem Zeitpunkt der Erkrankung, wie gesagt, ein ganz großes Mama-Kind war und der einfach über Nacht seine Mutter verloren hat und dann eigentlich nicht immer mehr so gekannt hat, haben wir es doch geschafft, ihn auf die Situation zu sensibilisieren, ihm auch klarzumachen, jetzt wo er dann auch vergleicht, natürlich mit anderen Familien, er ist recht aktiv, er ist viel draußen unterwegs bei Freunden, er sieht, wie eine normale, in Anführungszeichen normale Mama halt eigentlich so ihren Alltag gestaltet, insbesondere im Kontext eben der Kinder, und kann damit sehr schnell und sehr gut erkennen, wie die Situation eben bei uns, bei ihm ist. Und wir haben darauf auch bei Zeiten reagiert. Also wir haben ja das große Glück, dass wir in Mittwitz eine Kinderpsychologin haben, die auch Tiefenpsychologie macht. Es wurde alles aufgearbeitet, was mit der Erkrankung zu tun hat, so gut es irgendwie geht. Er ist mittlerweile wirklich, würde ich sagen, sehr fein damit und kann eigentlich seinen Weg ganz gut beschreiten. Ihm geht's letztendlich gut und dafür haben wir alles getan, so gut es geht.
Er macht es gut. Als ich hier angekommen bin heute, saßen die Kids mit im Bett und es sah eigentlich alles ganz kuschelig aus. Ihr habt jemanden, der euch unterstützt im Haus, rund um die Uhr. Also ihr habt einen hohen Pflegegrad, den höchsten, den 5er Pflegegrad, das heißt plus Intensivpflege, genau. Das heißt, es ist im Moment zumindest immer jemand da. Und das hilft natürlich, um auch mal zumindest ein bisschen Alltag zu leben. Gut so, oder?
Ja, das war ein extrem schwerer Kampf, eine Intensivpflege aufzubauen. Das Thema Pflege ist in aller Munde und wir brauchen für die Intensivpflege 5 Vollzeitkräfte. Ja. Die aufzubauen hat Jahre gedauert. Aber es ist ein kontinuierlicher Kampf. Jeder, der mit dem Thema Pflege in Berührung gekommen ist, der weiß das. Regelmäßig wird das Ganze überprüft. Und natürlich ist es ein großer Kostenfaktor, der natürlich gerne vermieden wird. Und von daher muss man immer wieder aufs Neue um diese Intensivpflege auch kämpfen oder um Pflege generell eben kämpfen, sowohl was das Personal angeht, als auch was dann eben das Thema Kosten angeht. Also das ist Gott sei Dank so, dass es die jetzige Situation, dass die Pflege abgedeckt ist, ein gewisser Alltag entstehen kann. Aber es ist und bleibt ein Kampf, das so zu erhalten.
Bestehen auch heute noch finanzielle Sorgen? Also wir wollen jetzt nicht irgendwie zu Spenden aufrufen. Ich meine, ihr habt natürlich viele Anschaffungen inzwischen tätigen können und so weiter, aber gibt es da immer noch Sorgen?
Wir müssen beide hoffen, dass uns die Arbeitskraft erhalten bleibt. Dafür machen wir wirklich alles. Also wir arbeiten beide Vollzeit. Ich habe noch einen genehmigten Nebenjob. Wir haben, wie gesagt, auch verschiedene Möglichkeiten, Förderung und Teilhabe aus SGB IX eben auch zu bekommen als Unterstützung. Ich habe auch tatsächlich eine Therapie und ein Hobby, das gleichzeitig auch meine Profession ist, mit der ich auch den einen oder anderen Euro noch legalerweise dazu verdienen kann. Und so hoffen wir, dass das alles uns erhalten bleibt, um halt unsere Verbindlichkeiten zu bedienen. Und solange wir die Intensivpflege behalten können, kriegen wir das, denke ich, ganz gut hin.
Was bedeutet eigentlich Glück? Grundsätzlich keine allzu leicht beantwortende Frage. Im letzten Teil meines Gesprächs hören wir gleich, wie Kuhnleins diese Frage beantworten.
Der Talk bei Radio 1.
Juliane und Tobias Kuhnlein haben uns heute tief hineinschauen lassen in ihr verändertes Leben, seit Juliane kaum noch Kontrolle über ihren Körper hat. Ausgelöst durch schwerste Infektionen nach einem Zeckenbiss vor 5,5 Jahren. Ein brutales Schicksal, aber die heute 34-jährige Diplom-Verwaltungswirtin macht das Beste draus, kämpft sich durch ihre täglichen Therapien, arbeitet Homeoffice, einmal wöchentlich auch im Büro im Bauamt und versucht auch sonst am Leben teilzunehmen. Wir reden gleich noch über eure vielleicht neue Definition von Glück, aber Tobias, ich habe erfahren, dass ihr es tatsächlich auch ertragen musstet, dass es vereinzelt Menschen gab oder gibt, die euch unterstellt haben, ihr hättet finanzielle Hilfen oder Spenden für euch privat ausgenutzt. An dieser Stelle sei nochmal erwähnt, dass ihr euer ganzes Haus behindertengerecht umbauen musstet, inklusive Aufzuganlage. Wie geht man mit solchen Anfeindungen um?
Das war wirklich sehr, sehr schwer. Es war ein Kampf, überhaupt die Zustimmung quasi eines Nachbars eben zu erhalten, überhaupt den Aufzug bauen zu dürfen, beziehungsweise halt eben die Umbauten am Haus vornehmen zu dürfen, die halt eben behinderungsbedingt notwendig waren. Und ich erinnere mich zurück, als dann die Bautafel gestanden war: Ihr verschandelt das ganze Haus, ihr könnt doch da keinen Aufzug ranbauen, ihr verschandelt alles, was macht ihr denn? Man hat bei Zeiten gemerkt, dass dadurch, dass wir versucht haben, was aus der Situation zu machen und was zu verändern, dass es da Leute gab, denen das, sage ich mal, sauer aufgestoßen ist oder nicht gepasst hat. Und das Ganze hat natürlich dann nach der Spendenaktion da drin gegipfelt, dass halt dann eben relativ schnell irgendwelche Gerüchte kursiert sind, dass da irgendwelche Spendengelder halt für irgendwelche, was weiß ich, Annehmlichkeiten oder Luxusgüter oder weiß der Geier eben ausgegeben wurden. Und das ist natürlich was, es ist schon ein schwerer Schlag, wenn man sowas dann gesagt kriegt. Also nur als Beispiel einmal, so eine Aufzugsanlage, das ist eine überwachungsbedürftige Anlage. Das führt dazu, dass du unfassbare laufende Kosten hast, die sich kein Mensch freiwillig ans Bein bindet. Du musst das Ding jedes Jahr für 700 Euro TÜV machen lassen. Du hast kontinuierliche Wartung alle Vierteljahr. Das ist halt was schon sauer aufstößt. Aber das will ich unbedingt auch nochmal loswerden. Also ja, diese Spendenaktion ist sehr professionell gelaufen. Es ist ein offizielles Spendenkonto eingerichtet worden damals. Und auf dieses Spendenkonto sind jedwede Spenden letztendlich eingezahlt worden. Und das von der Caritas verwaltet wurde. Und es wurden nur Gelder aus diesem Pool für konkrete Zwecke entnommen und an die jeweiligen Gewerke überwiesen, die dann eben auch nachweislich behinderungsbedingte und teilhabetechnisch relevante Projekte realisiert haben. Alle Spendengelder sind getrackt und geprüft, kann jederzeit nachvollzogen werden. Und wir sind wahrscheinlich auch die einzigen Menschen, die ich mir so vorstellen kann, die wirklich für jeden Kieselstein eine Rechnung haben.
Was ich für mich mitnehme nach diesem sehr intensiven und langen Gespräch mit euch ist, was das für eine Lebensveränderung ist, so ein Schicksalsschlag, was das macht, was das mit einem menschlich macht, was es in der Partnerschaft mit einem macht, was es in der Familie vielleicht auch mit einem macht. Also es sind so viele Aspekte, die man sicher noch intensiver hätte beleuchten können, was es auch im Umfeld, in der Gesellschaft bedeutet. Könnt ihr überhaupt sagen, und das muss jeder für sich beantworten, was sind Situationen, Momente, die euch bei all dem, was euch widerfahren ist, jetzt einfach auch mal glücklich sein lassen oder einfach zufrieden sein lassen? Gibt es diese Momente? Ich hoffe es jetzt einfach mal, Juliane. Und wenn, was ist es?
Also was mir jetzt direkt einfällt, ist, wenn ich Lorina vom Kindergarten abhole und sie zu mir herrennt mit ausgebreiteten Armen und Mama schreit. Das ist so süß. Ansonsten, ja, vielleicht einfach so normale Sachen wie Sonntags den Klo zu essen. Das.
Die kleinen Dinge, die man dann einfach zu schätzen weiß, ne? Wie würdest du es beantworten?
Ja, natürlich sind die Kinder eigentlich das Größte. Denn die Kinder sind eigentlich, die sind unabhängig von den ganzen Herausforderungen eigentlich so der Moment am Tag. Und da gibt es ja viele, wo man wirklich ein bisschen sich freut, dass es beiden so gut geht und dass beide sich so gut entwickeln und dass beide einen auch ab und zu einfach mal mit ganz skurrilen kleinen Situationen einfach ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Das ist eigentlich schon das, wo man dann auch Glück empfindet. manchmal auch ein bisschen so meine Profession, die gleichzeitig mein Hobby ist und meine einzige Kraftquelle eigentlich, die ich neben den Kindern noch so habe.
Autos basteln?
Autos basteln klingt ein bisschen sehr stümperhaft, das ist ja doch professionell. Kfz und Nutzfahrzeugtechnik, Sonderbauten, das ist einfach das, was mir, wie gesagt, auf der Arbeit und in meinem bisherigen Ingenieursdasein und auch privat einfach doch ein bisschen Freude gibt und da versuche ich möglichst viel draus zu ziehen.
Guckt ihr in die Zukunft? Erlaubt man sich das überhaupt? Sind das Gedanken, die einem kommen, wo man sagt, wo sehe ich mich oder was wünsche ich mir für die Zukunft?
Eigentlich gucke ich nur in die Zukunft, was den Terminplan angeht, wenn ich nächste Woche was mache oder so. Ansonsten lebe ich einfach jeden Tag.
Du lebst im Moment.
Ja, so ist es auch. Also da große Zukunftspläne zu machen, ist ein bisschen schwierig. Es ist wichtig, dass es einfach weitergeht. Dafür muss man nach wie vor kämpfen. Und ich hoffe halt, dass wir alle am Ende des Tages doch noch irgendwo uns positiv in allen Bereichen, die möglich sind, halt einfach entwickeln und eben auch weiterhin gut in die Zukunft eben dann schauen können.
Tobias, Juliane, das wünsche ich euch auch von ganz, ganz, ganz tiefstem Herzen wirklich. Vielen Dank für dieses sehr, sehr ehrliche Gespräch.